Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hoch hinaus, deinem Podcast für einen besseren Alltag. Ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und wir legen heute wie versprochen los mit einem Sprichwort, aber nicht nur. Die heutige Folge heißt Geld allein macht nicht glücklich, aber vielleicht den Sex besser. Und ja, ich habe ganz bewusst solch einen provokanten Titel gewählt, damit das Ganze ein bisschen interessanter klingt. Und wir werden auch durchaus auf die gestellte Frage eingehen. Wenn man sich mal grundsätzlich den medialen Tenor anschaut zu Geld und Glück, dann ist der mal wieder ziemlich schwarz-weiß gefärbt, leider. Die meisten sagen dann entweder, Geld allein macht zwar nicht glücklich, aber man kann sich damit Dinge kaufen, die glücklich machen. Oder die andere Seite sagt dann, Besitztümer sind völlig irrelevant und Glück beginnt nur im Kopf. Und wir werden uns jetzt heute wieder pro und contra beider Seiten anschauen und warum beide irgendwie recht, aber auch irgendwie Unrecht haben und warum die Wahrheit mal wieder irgendwo dazwischen liegt, wie eigentlich fast immer im Leben. Diese Folge wird ein bisschen befundlastig, also ziemlich wissenschaftlich. Von daher werde ich ab und zu ein bisschen Lockerheit und ein bisschen Witz einzustreuen versuchen, damit das Ganze ein bisschen weniger trocken wird. Ich hoffe, das gelingt mir und ansonsten, ja, verzeiht mir den Versuch. Ich beginne mal. Es ist statistisch erwiesen, dass Männer mit höherem Einkommen bei der Partnerwahl bessere Chancen haben als die Männer mit niedrigem Einkommen. Ich denke, dass das auch der ein oder andere von euch schon mal selbst erlebt hat oder zumindest in seinem Freundeskreis. Es gibt sogar Befunde, die zeigen, dass unsere Gesellschaft, so wie sie aktuell angelegt ist, also mit Betonung auf aktuell, dass auch in bestehenden Partnerschaften, also wenn die Partnersuche schon abgeschlossen ist, die Partnerin noch immer davon profitiert, wenn der Mann ein hohes Einkommen hat, beziehungsweise ein höheres Einkommen als die Frau. Und jetzt sind wir auch schon bei der Sexthematik anbelangt, denn es gibt gewisse Befunde, die zum Beispiel sagen, dass Männer, die weniger Einkommen haben als die Frauen, also quasi wo die Frau das Geld nach Hause bringt, dass die Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit für Erektionsschwierigkeiten haben. Also da wurde das einfach häufiger angegeben von Männern, die eben weniger verdienen. Und es gibt außerdem auch andere Studien, die ähnliche Dinge sagen. Also zum Beispiel habe ich eine sehr groß angelegte chinesische Studie gefunden. Die gab sogar an, je reicher der Partner, desto mehr Orgasmen hat die Frau. Das fand ich so dermaßen plakativ, dass ich das wirklich sehr genau durchgelesen habe. Und siehe da, nach gewisser Recherche ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, ach okay, die Autoren haben selbst nach einer gewissen Zeit dann gemerkt, da haben wir einen Fehler gemacht. Denn es war nicht so. Also sie haben dann nochmal kontrolliert für andere Variablen und die Orgasmen waren nicht häufiger. Es war aber so, dass die Frauen halt glücklicher waren und jünger und lauter solche positiven Attribute, aber sie hatten nicht mehr Orgasmen. Ich wollte jetzt nochmal auf das Phänomen zurückkommen, dass Männer es bei der Partnersuche leichter haben, wenn sie ein hohes Einkommen haben. Das Ganze wird ja auch ganz gerne von vor allem der Männerschaft Golddigger-Phänomen genannt, so nenne ich es jetzt einfach mal liebevoll. Und das macht aus einer evolutionsbiologischen Perspektive natürlich sehr viel Sinn. Damit argumentieren dann auch oft diese Papers, die derartige Befunde haben, dass Frauen bei der Partnerwahl sehr stark halt auf Sicherheit aus sind, weil die Welt für Frauen nun mal eine sehr gefährliche ist. Das ist einfach so. Und Geld bietet natürlich in unserer heutigen Welt Sicherheit wie nur wenig anderes. Also man kann sich mit Geld extrem viele Sicherheiten schaffen. Und in der Orgasmusstudie wurde dann so argumentiert, dass der Orgasmus einer Frau quasi ihr Bindungsverhalten fördert und dass sie deshalb bei Männern mehr Orgasmen hat, die eine sinnvolle Partnerwahl darstellen. Und ja, fand ich eine sehr kreative Argumentationsleistung. Hat halt leider nicht gestimmt, ne? Aber wollte ich kurz anbringen, fand ich wirklich lustig. Hat mir einige Lacher beschert auf jeden Fall. Was man auch noch öfter liest, ist, dass Menschen, die ein höheres Einkommen haben, seltener über Gefühle von Traurigkeit klagen im Vergleich zu anderen. Und jetzt haben wir uns so ein paar positive Seiten der, ich sag jetzt mal, Reichtumsmedaille angeschaut und jetzt wenden wir aber mal den Coin und beleuchten die andere Seite. So gut wie jeder von euch kennt sicherlich diese Berichte von sehr erfolgreichen Leuten oder finanziell sehr reichen Leuten, die aber darüber klagen, dass sie eigentlich tatsächlich extrem einsam sind und dass sie immer das Gefühl haben, dass sie auf ihr Geld reduziert werden, dass sie das Gefühl haben, dass sie eigentlich nicht für sich selbst als Person gesehen werden oder geliebt werden. Und ich denke, dass das nicht jeder reichen, erfolgreichen Person so geht. Ich denke, dass das darauf ankommt, ob die Person diese Fähigkeit oder dieses Geld, was sie hat, als Fähigkeit oder als Charaktereigenschaft geownt hat. Das kann man zum Beispiel jetzt ganz schön veranschaulichen bei jemandem, der es mehrmals in Folge geschafft hat, aus sehr wenig sehr viel Geld zu machen. Also wenn er einfach der Meinung ist, ja, das gehört zu meinen Fähigkeiten. Ich weiß einfach, wie man mit Geld umgeht. Ich weiß einfach, wie man schnell Geld summiert, wie man es maximiert. Und deshalb ist das für ihn auch einfach eine Fähigkeit, die zu seinem Charakter gehört. Und wenn das jemand dann toll findet oder bewundert, dann fühlt er sich bewundert. Aber wenn es eine Person ist, die das Geld zum Beispiel nur geerbt hat oder die das Geld eigentlich nicht als in Relation gesetzt für ihre Leistungen sieht und die einfach sagt, nee, das ist für mich nur ein Tool und eigentlich ist das nicht das, was ich bin, dann wird sie sich wahrscheinlich nicht sehr geliebt fühlen, wenn Leute das Geld an ihr bewundern. Also ich denke, es kommt auch stark auf die Wahrnehmung dieser Person selbst an. Wir müssten uns jetzt natürlich jeden einzelnen, noch so kleinen Lebensbereich anschauen, damit wir jetzt wirklich ein Urteil darüber fällen könnten, was jetzt für das Glück und für das Geld in Relation gesehen tatsächlich so sagbar ist. Also in wie stark das Glück mit dem Geld zusammenhängt. Und da wir das nicht tun können, da wir dann unendlich lange beschäftigt sind, hat die Psychologie für Glück eine Art übergeordnetes Konstrukt entworfen. Und das wird meistens allgemeine Lebenszufriedenheit genannt, also Overall Life Satisfaction. Und das soll dann einfach alle Bereiche inkludieren, welche man jetzt so einzeln aufgebröselt hätte, also die ich jetzt auch so einzeln angesprochen habe. Und dieses Konstrukt kann man dann einfach stattdessen dafür zu Rate ziehen. Wir wüssten ja ansonsten auch gar nicht, wie schwer können wir welchen Bereich gewichten, weil jede Person gewichtet ja ihren Bereich anders, anders stark für ihr Glück. Tatsächlich wurde schon in vielen, vielen Studien versucht, der Zusammenhang von Geld mit Glück bzw. die Stärke des Effekts von Geld auf Glück zu erheben. Und es wurde nie geschafft, dass ein Konsens gefunden wurde. Es gibt hierzu einfach keine eindeutigen Ergebnisse. Eine Studie zum Beispiel misst einen leichten bis mittleren Effekt von dem Geld aufs Glück und eine andere misst dann sogar das Gegenteil, also dass wenn eine gewisse Menge Geld da ist, die Zufriedenheit dann schon wieder absinkt. Und somit war dann sogar eine Zeit lang in der Psychologie von einem gewissen Plateauwert die Rede. Das habe ich auch, glaube ich, damals noch im Studium gelernt. Und bis zu diesem Plateauwert wird oder wurde gesagt, dass die Satisfaction ansteigt und ab diesem Wert sinkt sie dann wieder. Das führte dann zu so großartigen und vielversprechenden tollen Zeitungsartikeln, wie zum Beispiel: So viel Geld brauchen Sie, um maximal glücklich zu sein. Mäh. Sätzen 6. Denn keine dieser Studien hat je besagt, dass man genau diesen einen Geldwert braucht, um das höchste Glückslevel zu erreichen. Statistik funktioniert so nicht. Das sind Richtwerte. Und konkrete Zahlen in den Mund zu nehmen, das ist da ohnehin total gefährlich, da wir Geld total je nach Land in andere Relationen setzen. Also mit dem Geld, für das wir hier einmal essen gehen, könnten wir in Bali eine Woche wie ein König speisen. Ich war nie in Bali, aber das habe ich zumindest gehört. Wie kann es also derselbe Wert sein? Ist nicht vielmehr das Umfeld entscheidend, beziehungsweise was man mit diesem Geld dann erreichen kann oder bekommt? Also, man muss alles immer in Relation sehen Und jemand mit einem hier niedrigen Einkommen ist eben woanders reich. Somit ist das ein sehr schwierig zu messendes Konstrukt, wenn man sich auf Zahlen beschränkt. Außerdem finden sich neben den wohlhabenden Nordländern wie Schweden oder Finnland, die zugegebenermaßen immer ziemlich gut abschneiden bei den Satisfaction Rankings, auch so total unbekannte und natürliche Orte, also so ganz ursprüngliche Orte wie zum Beispiel Vanuatu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich kannte das nämlich bis vor ein paar Tagen noch nicht. Vanuatu. Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik. Und ihr könnt ja mal danach googeln, wenn ihr Lust habt. Da ist definitiv nichts mit neueste Karre fahren oder riesigen Shopping-Malls oder riesigen Companies, die ins ganze Land exportieren oder Businessmenschen. Da geht man dann eher irgendwie angeln oder schwimmen oder vielleicht sogar jagen. Durch die also alles in allem sehr widersprüchlichen Ergebnisse gab es dann vermehrt neue Zugänge in den Papers, weil die dann selber schon gemerkt haben, die Forscher, dass das alles irgendwie etwas zu kurz gedacht ist und dass das alles irgendwie so nicht vergleichbar ist und dass das einfach keinen Sinn macht. Und dann kamen Leute auf die Idee, dass Geld vielleicht eigentlich gar nicht das eigentliche Konstrukt ist, das man messen sollte, weil man da einfach keinen Zusammenhang findet, sondern dass es vielmehr der Social Rank sein könnte, den man messen sollte. Der Social Rank, das ist die gesellschaftliche Stellung, die dann aber natürlich auch mit dem jeweiligen Einkommen einhergeht. Also natürlich ist sie ganz stark davon auch abhängig. Man hat das dann erforscht und man hat dann auch extra eine Gegenprobe gemacht, also zu dem Einkommen, und hat geschaut, was ist aussagekräftiger, der Social Rank oder das Einkommen. Und dann wurde herausgefunden, dass tatsächlich das Einkommen nichts über das Glückslevel aussagt, sondern dass es eigentlich der Social Rank ist, der damit einhergeht. Ich persönlich denke auch, dass wir hiermit der Sache schon wesentlich näher kommen. Der soziale Status ist ein Konstrukt, was sich auf ganz verschiedene Kulturen und auch auf wirtschaftliche Modelle übertragen lässt, die total unterschiedlich sind. Und es beinhaltet die soziale Anerkennung, das Ansehen oder auch die Ächtung einer Person. Und wer schon ein bisschen Vorwissen in Psychologie hat, der wird wissen, dass der soziale Anschluss, den ein Mensch hat, unheimlich wichtig ist. Und der sehr bekannte Psychologe Seligman, der hat auch versucht herauszufinden, was sind die Key-Faktoren von den glücklichsten Menschen, die es gibt. Also die sich wirklich konstant als überdurchschnittlich glücklich bezeichnen. Und die einzige Gemeinsamkeit, die er herausgefunden hat, war, dass sie alle sozial super gut eingebettet sind. Das war die einzige Konstante. Da war nicht der Reichtum dabei. Ich denke, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Take-Home-Message für alle. Und gerade jetzt mit der Corona-Situation, wo es so schwierig ist, wenn man einfach dieses Wissen hat, dass der soziale Anschluss so wichtig ist, ich finde, dann geht man auch nochmal ein bisschen liebevoller und ein bisschen, wie soll ich sagen, verständnisvoller mit sich selber um, wenn es aktuell einfach mal Tage gibt, wo es nicht so gut geht. Tage gibt, wo man sich ein bisschen hoffnungslos fühlt, wo man einfach nicht so viel Energie hat und sich vielleicht denkt, oh, was ist denn los? Es ist derzeit das, was wir aktuell als Menschheit durchmachen. Das geht sowas von gegen den Kern des Menschen, dass es wirklich unheimlich schlimm ist. Und deshalb habt Verständnis, seid geduldig und versucht, dieses Defizit irgendwie auf andere Arten und Weisen zu überbrücken. So, um aufs Thema jetzt aber zurückzukommen. Wir können also damit schließen, dass die Glücksformel nach wie vor eine Unbekannte bleibt. Geld allein macht nicht glücklich, aber es kann in einer bestimmten Ausprägung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man die dafür notwendige Umgebung eher hat und dass man sie sich eher schaffen kann. Zu guter Letzt möchte ich jetzt auch noch anmerken, dass ich hier natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit habe bei dieser Thematik, denn Geldforschung und Glücksforschung sind wirklich eine der komplexesten Bereiche in der Sozialpsychologie und da könnte man einen ganzen Podcast für sich alleine stehend machen, ganz ehrlich. Also allein schon, wenn man nach der Literatur dazu sucht, es gibt 1000 Milliarden Bücher darüber und ja, ihr wisst schon. Ich hoffe aber, ich konnte euch zumindest ein bisschen einen Überblick über das Thema geben und vielleicht auch ein bisschen ein differenzierteres Bild als die meisten anderen. Wie immer bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und bezüglich der nächsten Solo-Folge, die sich auch nochmal 1, 2, 3 Sprichwörter vorknüpfen wird, da wird es weniger studienlastig und es wird auch weniger komplex. Also ich habe jetzt mit dem definitiv komplexesten Sprichwort angefangen und ich hoffe, es war interessant. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.